Ja, ganz herzlich willkommen bei In guter Gesellschaft, dem Podcast der Schader Stiftung. Herzlich willkommen, mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin der Schader Stiftung und heute zum ersten Mal mit meiner Co-Host Valeria Elsässer hier im Studio. Hallo Valeria.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Und wir gestalten heute eine ganz coole Folge. Wir sind nicht alleine hier in der Bibliothek, in der wir das Studio aufgebaut haben, sondern wir sitzen hier mit Annalisa Müller, unserer ersten Schader Fellow, aber vor allem ist sie noch ganz viel mehr und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen in der Schader Stiftung.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Wir haben gerade im Vorgespräch ganz kurz schon drüber gesprochen, dass dein Portfolio ziemlich breit gefächert und gleichzeitig aber auch doch sehr pointiert ist. Und ich stelle dich kurz vor, du bist Geografin und Soziologin. Du hast Soziologie studiert und neuere deutsche Literaturwissenschaft, Philosophie und theoretische Sprachwissenschaft an den Unis Konstanz und in Växjö. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Okay.
Je nachdem, welchem Dialekt man folgt, ist es ganz hervorragend.
In Schweden jedenfalls. Und du hast dann promoviert ganz woanders, nämlich an der Uni Bielefeld, zum Thema Green Creative Cities zur Gestaltung eines Stadttypus des 21. Jahrhunderts. Du bist habilitiert worden an der Uni Bremen zu Zwischen hier und dort, internationale Migration, Ortsbindung und materielle Kultur. Und da merkt man schon so ein bisschen, in welche Richtung das alles geht. Also Migration ist einer deiner Schwerpunkte. Darüber sprechen wir auf jeden Fall heute auch noch. Du hattest Vertretungsprofessuren an den Unis Heidelberg und Passau und ganz frisch noch seit Oktober 2025 eine Gastprofessur an der Leibniz-Uni in Hannover zu Gender und Migration und leitest aber seit 2021 auch noch ganz interessante Projekte in Co-Projektleitung und Koordination beim Forschungsprojekt Gesellschaftliche Räume der Migration, abgekürzt ganz toll, geräumig, fantastisch, am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld. Das ein kurzer, langer Abriss deiner Vita, deines Lebenslaufs. Und wir sprechen heute ein bisschen in depth über das, was dich umtreibt, was dich bewegt und starten immer mit einer kleinen Denkaufgabe sozusagen und die stellt dir Valeria.
Ganz oben auf dem Schreibtisch.
Genau, das Einstiegssegment heißt auf dem Schreibtisch, beziehungsweise so, womit beschäftigst du dich, was treibt dich aktuell um, was hat die größte Dringlichkeit in deinem Arbeitsleben oder vielleicht auch im Privaten?
Vielen Dank, gute Frage. Damit konnte ich gleich nochmal so ein bisschen innerlich meinen Schreibtisch vor meinem Auge sortieren, wenn ich ihn schon nicht jetzt physisch sortieren kann. Aber ganz oben liegt gerade etwas, was mich sowohl mit den Studierenden in Hannover an der Uni beschäftigt, als auch im Projekt, nämlich die Frage danach, wie wir in einer Stadt der Zukunft zusammenleben können, in einer Migrationsgesellschaft. Und da geht es im Moment gerade mit den Studierenden darum, und darum liegt es ganz oben, zu überlegen, was es eigentlich bedeutet, in einer Stadt der Migrationsgesellschaft zu leben und welche Orte wir dafür haben wollen, bauen wollen. Das sind Studierende der Landschaftsarchitektur, der Umweltplanung, der Architektur. Und mit ihnen gemeinsam entwickle ich Ideen, Entwürfe einer Stadt der Migrationsgesellschaft, verbunden auch mit der Frage, was das eigentlich sein kann, eine Stadt der Migrationsgesellschaft. Und da ich mich damit auch im Projekt beschäftige, ist das so ein bisschen so eine Schnittstelle. Und das ist etwas, was ich aber gerade aufgrund dieser interdisziplinären Perspektive auf Architektur, Landschaft, Freiraumgestaltung, alles Worte, die ich jetzt im Rahmen dieser Gastprofessur auch neu lerne und die Disziplinen dahinter, mich sehr umtreiben und sehr beschäftigen, wie man das zusammendenken kann, sozusagen das Soziale und das gebaute Räumliche in einer Gesellschaft.
Das klingt für mich erstmal sehr interdisziplinär auch. Ist das ein Kennzeichen von deinem Feld und vielleicht auch das, was du besonders dran liebst?
Ja, ich glaube, das trifft es schon sehr, vor allem das Letzte, also das ist, was mir auch sehr viel Freude daran macht und das letztlich der Gegenstand dessen, was ich erforsche, extrem heterogen und in sich, könnte man vielleicht sagen, interdisziplinär. Also meine Perspektive schon ist, dass man es nur richtig verstehen kann, wenn man sich auch zunutze macht, dass unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Expertisen mitbringen, unterschiedlichen Blick auf etwas, wie zum Beispiel ArchitektInnen, die nochmal auf ganz andere Aspekte achten als ich selber als Geografin und Soziologin und gleichzeitig schon aber auch immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert bin, dass, und ihr habt mich auch eingeführt mit den verschiedenen wissenschaftlichen Stationen, Wissenschaftssystem, insbesondere in Deutschland, schon auch sehr disziplinär organisiert ist. Dass man da so schauen muss, wie man da auch diese interdisziplinären Formate gut finden kann. Und meine Erfahrung ist, dass es mit Studierenden ganz besonders gut geht, weil gerade da ist auch ein extremes Interesse daran, wirklich am Gegenstand und mit der Forschung zu arbeiten.
Höre ich da so ein bisschen raus, dass du auch grundsätzlich eher befürworten würdest, dass diese Disziplinarität so ein bisschen aufgebrochen wird im deutschen akademischen Raum?
Ja, weil aus meiner Sicht eine Forschung und eine Wissenschaft viel besser auch argumentieren und legitimieren kann, welche Bedeutung sie hat, wenn sie sich Gegenständen, Themen, Fragen vollumfänglich widmen kann und nicht ausschließlich aus einer Perspektive darauf schaut. Und natürlich ist es total wichtig, dass man eine bestimmte Ausbildung hat mit bestimmten Methoden, mit einer bestimmten spezifischen Expertise, nicht zu früh sich sozusagen verliert im ganz viel machen wollen und dann vielleicht oberflächlich werden, aber schon gerade wenn es dann um eine wirkliche Bearbeitung von auch gesellschaftlichen Fragestellungen, Herausforderungen geht, glaube ich, passt so ein striktes disziplinäres Trennen nicht gut mit unserem Forschungsgegenstand zusammen.
Mhm. Wir haben am Anfang ja schon ganz kurz gehört, dass du eigentlich deine akademischen Wurzeln in der Soziologie vor allem auch hast, aber auch in der Literaturwissenschaft und dich jetzt aber vor allem mit Humangeografie und Migration beschäftigst. Wo kommt grundsätzlich das Interesse her an Humangeografie? War das schon so ein Kindheitstraum? Warst du da schon so als Kind ein Geek in die Richtung oder wie kam das zustande?
Nee, Kindheitstraum war es tatsächlich nicht. Das könnte ich so nicht sagen. Da kann ich die Faszination an humangeografischen oder insgesamt geografischen Fragestellungen noch gar nicht sehen. Die habe ich erst sehr spät, eigentlich erst so im Zuge meiner Arbeit im Rahmen der Habilitation gesehen, dass das eine Disziplin ist, die auch sehr viel verschiedene Aspekte einbezieht. Und ich die verschiedenen anderen Interessen, und ich glaube, da würde ich sogar sagen, dass so ein literaturwissenschaftliches Interesse eigentlich vergleichsweise stark war, relativ früh, sich darin aber auch gut fängt und einfangen lässt, zusammen mit qualitativer Forschung, die ich mache. Also zum einen in der Soziologie ein Interesse daran, gesellschaftliche, soziale Prozesse zu verstehen und dann aber mit der Literaturwissenschaft auch eine wissenschaftliche Expertise in der Hand zu haben, zu verstehen, wie Erzählungen beispielsweise funktionieren. Und wenn wir uns solche Erzählungen, Narrationen anschauen und dann sehen, wie wir im Interview beispielsweise mit Menschen, die über zum Beispiel ihr Leben in einer Migrationsgesellschaft berichten, selber dann ganz ähnliche Muster finden und solche Bilder, solche sprachlichen Bilder von etwas, Vorstellungswelten, emotionale Darstellungen in Interviews, ist es ein recht kleiner Schritt zwischen Literaturwissenschaft und Geografie, qualitativer Forschung in den Gesellschaftswissenschaften ganz allgemein.
Super interessant, also für mich super interessant. Du hast kurz schon ein bisschen angesprochen, was du in der Lehre gerade machst, was du mit deiner Gastprofessur machst. Du hast aber auch schon deine Projekte angesprochen, also gerade dieses Geräumig-Projekt, das ja vorher räumig war, das sich quasi weiterentwickelt hat. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Was sind diese beiden Projekte und womit befasst du dich dort?
Ja, schön, dass es auch gleich bei dir und euch so aufgefallen ist mit der Benennung der Projekte von räumig zu geräumig. Das war tatsächlich auch so ein bisschen inhaltlich fundierter, aber auch schon ein bisschen ein Scherz, ein Spielen mit diesen Projekttiteln und Abkürzungen. Und er hatte das erste Projekt Räume der Migrationsgesellschaft, Räumig, war ein Verbundforschungsprojekt, in dem wir uns Migrationsgesellschaft in Deutschland angeschaut haben. Das heißt, eine Gesellschaft annehmen, dass in Deutschland eine Gesellschaft lebt, die stark von Migration geprägt ist, in ganz unterschiedlicher Hinsicht. und sich dann, und das auch durchaus geografisch argumentiert, spezifische Räume identifizieren lassen. Räume, die hergestellt werden durch das Interagieren der Menschen miteinander, aber auch bestimmte Orte, die es gibt in einer Gesellschaft. Und wir hatten da den starken Fokus auf rassistisch motivierten Anschlägen und der Bedeutung von Rassismus in der Gesellschaft als einer Form des Othering, des Herausstellens von Differenz und Andersartigkeit und auch Abgrenzungsprozessen in der Gesellschaft. Und auch anlässlich der Jahrestage in Rostock und in Solingen, des Brandanschlags in Solingen und des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen, 30 Jahre später im Projektlaufzeit, und dass wir uns da genau anschauen wollten, was hat eigentlich solch eine Geschichte für eine Legacy in einer Gesellschaft. Und sich da genauer anzuschauen, welche Konflikte wie verhandelt werden, und dieses konkrete Beispiel des Rassismus und des rassistisch motivierten Anschläge und Ausgrenzungsprozesse so als Extremform zu nehmen und dann zu schauen, was macht das mit Menschen in einer Gesellschaft insbesondere, die auch diskursiv, medial, öffentlich sehr stark über Migration spricht, aber auch gelebt letztlich eine Migrationsgesellschaft ist. Und im Folgeprojekt Gehräumig, gesellschaftliche Räume der Migration, wollten wir jetzt, und das machen wir aktuell, nochmal stärker diese gesellschaftlichen Raumproduktionsprozesse uns anschauen. Also das, was machen Menschen in Interaktion, Menschen, die schon lange in einer Stadt leben, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen, Akteure, Akteurinnen, und aber auch wie medial beispielsweise Migration verhandelt wird, und weiten den Blick da auf, insgesamt auf migrationsbezogene Konflikte, wie wir es nennen. Also was wird eigentlich in einer Gesellschaft sowohl medial als auch lokal vor Ort als Konflikt thematisiert und dann mit Migration verbunden und quasi kurz geschlossen? Also so etwas wie Lärm oder Müll im öffentlichen Raum. Da finden wir das ganz häufig in der öffentlichen Debatte, aber auch in der persönlichen biografischen Erfahrung mit NachbarInnen, das an Migrationsgeschichte und Wahrnehmung von oder vermeintlicher Sichtbarkeit von Migrationsgeschichte verbunden wird. Und diese Kopplungen und welche Rolle die dann wiederum spielen für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, das interessiert uns da.
Ich habe ja erst vor kurzem meinen Master abgeschlossen und habe auch größtenteils qualitativ geforscht und wollte eben fragen, wie geht ihr in so einem Projekt vor? Weil ich finde, dass gerade für Menschen, die noch nie qualitativ geforscht haben oder generell nicht an der Uni sind, finde ich das so ein bisschen schwer greifbar, wenn man sagt, wir setzen uns mit Räumen auseinander oder mit Rassismus auseinander. Das sind ja erstmal irgendwie so große, abstrakte Begriffe. Könntest du da vielleicht irgendwie ein bisschen näher was dazu erzählen? Führt ihr Interviews? Sprecht ihr mit Menschen? Also ich habe schon herausgehört, es geht viel um Sprache, um Worte, wie über Dinge gesprochen wird, auch irgendwie Jahrzehnte später nach traumatischen Erlebnissen, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen.
Vielen Dank, total wichtiger Punkt, und gerade auch dieser Punkt mit Rassismus und der Frage, wie wir eigentlich Rassismus und Erfahrungen mit Rassismus erforschen können und traumatischen Erfahrungen, weil das ganz wichtig ist, in dieser Forschung zu sagen, dass wenn wir und mit Menschen sprechen, im Sinne von Interviews führen, ist ein ganz wichtiger Punkt, aber dass wir nicht in solche Gespräche gehen und als erste oder zweite Frage fragen, wie sind deine Erfahrungen oder ihre Erfahrungen mit Rassismus zum Beispiel, sondern dass etwas ist, wir sehr offen in diese Gespräche gehen und wir da uns unterschiedliche Personen interessieren, Personengruppen auch, zum einen zum Beispiel VertreterInnen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zum Beispiel, sei es MigrantInnen Selbstorganisationen, aber auch statt gesellschaftliche Akteure sind, wie Vereine zum Beispiel, dass wir mit diesen Personen sprechen und ihre Perspektive auf das Zusammenleben in einer Stadt, beispielsweise auch so Fragen von Repräsentanz und Partizipation fragen, aber auch BewohnerInnen in einer Nachbarschaft. Und der Zugang ist, dass wir fragen, ob die Personen zum Beispiel Interesse und Zeit haben, mit uns ein Gespräch zu führen über sehr allgemein das Leben in der Stadt. Und wir dann so in einem biografischen Zugang zum Beispiel dann uns zusammensetzen mit diesen Personen, und oft dauern solche Gespräche dann etwa eine Stunde, und uns dann mit einigen vorbereiteten Fragen, die wir haben, aber eigentlich so von den Personen selber erzählen lassen, was wichtig ist für sie. Das ist so der zentrale Punkt, dass wir nicht bestimmte Dinge abfragen, sondern in der qualitativen Forschung uns die Menschen die Dinge erzählen, die für sie wichtig sind. Und sozusagen das Erkenntnisinteresse ist, das, was Menschen uns erzählen, das hat für sie Bedeutung. Und da kommt dann wieder auch so ein literaturwissenschaftliches Interesse vielleicht rein, weil das genau solche Dinge sind, wo der Menschen, wo man sehr gut zuhören kann, wie Menschen auch über etwas erzählen. Und das Interessante und auch Bedrückende ist, dass bei unserer Forschung wir festgestellt haben, dass wir ganz offen gefragt haben, erzähl über dein Leben in der Stadt, wenn es Menschen mit Migrationsgeschichte waren. Und sehr schnell im Gespräch das Thema Rassismus aufkam von den Personen selber. Und wir da aber auch in so Reflexionsschleifen dann immer selber schauen, wie vermeiden wir eine Retraumatisierung in solchen Situationen und können aber auch ein Umfeld schaffen, auch hinterher irgendwie ein Auffangen, falls doch Dinge aufgekommen sind, die sich im Gespräch jetzt nicht lösen. Wir sind keine TherapeutInnen. Und gleichzeitig ist wichtig, dass es ein durchaus auch emotional sensibles Thema ist. Und um das auch besser auffangen zu können und eben auch Dinge in einen Raum zu geben, die man nicht so leicht in Sprache fassen kann, wie auch Emotionen, jetzt auch weg von zum Beispiel Konflikten und Rassismus, aber überhaupt so etwas wie, was ist wichtig für dich in einer Stadt? Warum lebst du hier gern? Das sind so Fragen, die kann ja jede und jeder der HörerInnen mal einmal für sich selber überlegen, die gar nicht so leicht zu fassen sind in Worte. Und dass wir da arbeiten mit Fotos, die die Personen ins Interview mitbringen, die sie angefertigt haben, oder wir Zeichnungen anfertigen lassen und sie uns im Gespräch sogenannte Mental Maps, also mentale Karten zeichnen und mit uns quasi die Stadt gemeinsam erschließen und sie uns darüber dann zeigen, auch so über andere Formate als das reine Sprechen über etwas, was eine Stadt zum Beispiel für sie bedeutet.
Das liebe ich. Das finde ich total cool. Sucht ihr noch nach Beispielstätten, wo ihr sowas machen könnt? Immer mal wieder? Oder wie sucht ihr die Orte aus, an denen das...
Wir haben zunächst mal zwei festgelegt am Anfang. Das waren jetzt Halle Saale und Hanau, nämlich nochmal wieder ausgehend von unseren ersten Forschungen, wo wir festgestellt haben, das sind zwei Städte, zu denen wollen wir nochmal weiter forschen, weil es eben auch Städte mit einer jüngeren Anschlagsgeschichte sind. Und wir gleichzeitig sehen, dass Hanau beispielsweise eine Stadt ist und der Anschlag in Hanau einer war, der das Feld der auch Erinnerungspolitik, Erinnerungskultur sehr stark verändert hat. Dass wir da im Zuge dessen im Nachgang viel stärkeres auch Empowerment und sozusagen eine Agency von den Betroffenen festgestellt haben. Dass also es weniger ein Erinnern für jemanden und ein Sprechen über jemanden ist, wie wir es so in den 90ern beobachten konnten, sondern vielmehr ein die Personen, die betroffen sind, reclaimen sozusagen auch den Ort dafür und auch die Art und Weise, wie sie das Ganze tun. Und wir wollen jetzt, um auf deine Frage zu kommen, ob wir noch Orte suchen. Ja, wir suchen aktuell tatsächlich Orte, weil wir nämlich noch jetzt in mindestens zwei Städten forschen wollen, die nicht so explizit, auch medial nicht so explizit auf einzelne Anschläge quasi reduziert werden, sondern wo wir könnte vielleicht sagen, so ein bisschen die normaleren Orte, Städte in Deutschland suchen. Und wir haben im Moment einen Fokus auf Deutschland, um zu verstehen, was eigentlich im alltäglichen Zusammenleben passiert. Und jenseits von auch medial groß verhandelten Anschlägen, Ereignissen, anerkennen, dass es gerade auch solche Mikrokonflikte sind, die Alltagsleben und aber auch irgendwie so Wahrnehmung von Gesellschaft und des Zustandes von Gesellschaft ganz stark prägen.
Der springende Punkt.
ich bin ein bisschen in die Recherche gegangen und bringe dir jetzt eine Frage an dich mit in unser Segment Der springende Punkt. Und zwar, wir haben jetzt schon viel über Worte geredet und wie über Migration und Rassismus und Leben in einer Migrationsgesellschaft gesprochen wird. Und ich habe mich so ein bisschen mit deiner Forschung befasst und habe mir daraus die Frage gestellt, beziehungsweise was man ja auch aktuell beobachten kann, ist, dass Migration und Integration, aber vor allem Migrationsbegrenzung politisch und gesellschaftlich so zu den meistdiskutiertesten Themen unserer Zeit gehören. In Deutschland, aber generell auch im globalen Norden und im globalen Süden. Und was würdest du sagen als Migrationsforscherin, welche vorherrschenden Annahmen über Migration und Integration, die wir so haben als Gesellschaft oder auch als Politik, was wir tagtäglich im Fernsehen sehen, lassen sich aus Sicht der Migrationsforschung eben nicht bestätigen?
Total wichtige Frage und gut, das auch genau einmal so umzudrehen, weil es nämlich wirklich viel gibt, was sich nicht bestätigen lässt und das einen manchmal so fast ein bisschen hilflos, an schlechten Tagen ein bisschen hilflos und frustriert zurücklässt, wenn man zu Migration forscht, wenn man so denkt, dass das, worüber hier gesprochen wird, ist eigentlich nicht das, was die Themen sind. Und was mich auch, das ist jetzt, ich komme aber gleich wieder zu deiner Frage zurück, aber so ein Punkt, den ich total wichtig finde, dass ich den Eindruck habe, dass wir, wenn wir über Migration sprechen in einer Gesellschaft, also wir hier als Gesellschaft verstanden, eigentlich viel über was anderes sprechen, nämlich über uns als Gesellschaft auch. Und dass vieles, was wir an Migration und Umgang mit Migration problematisieren, auf viel tiefer gehendere, grundsätzlichere Fragen, die wir eigentlich mit uns als gesamte Gesellschaft auszuhandeln haben, verweist. Und zurück zu deiner Frage, das ist nämlich dann auch genau damit verbunden, weil wir eigentlich viel mehr wissen könnten schon über Migration und das mit dem öffentlichen Diskurs auch ganz anders führen könnten. Weil beispielsweise, wenn ich mir die Debatte in Deutschland aktuell anschaue, gerade auch so etwas, solche den Schlagworte gepackten Initiativen, wenn Migration einzugrenzen, Migration und MigrantInnen sozusagen ihren bestimmten Platz zuzuweisen und zu selektieren und Grenzen sozusagen wieder als Grenzen, als Abgrenzungen zu verstehen, dann unterstellt das, dass zum einen alle MigrantInnen beispielsweise nach Deutschland kommen wollen. Quasi nirgendwo sonst will jemand hin und dass alle Migranten, ich überspitze jetzt etwas, Geflüchtete sind beispielsweise. Und zwar Geflüchtete aus, jetzt ein bisschen polemisch formuliert, unlauteren Mitteln oder aus unlauteren Anliegen heraus, nämlich nicht um Leib und Leben bedroht, sondern weil sie zum Beispiel aus ökonomischen Gründen und vermeintlich unter diesem Deckmantel der Flucht in ein Land wie Deutschland kommen wollen. Und dass es immer eine Süd-Nord-Bewegung ist, also immer eine Bewegung in den sogenannten globalen Norden gibt, also hier nicht geografisch verstanden, sondern in Richtung westlich industrialisierter, oft ökonomisch prosperierender Staaten. Und das sind jetzt einmal allein schon drei Punkte, in denen die Forschung sagt, das stimmt so nicht. Wir haben viel mehr Forschung, also quantitativ allein schon, haben wir viel mehr Bewegung, Migrationsbewegung in den Regionen. Und die Bewegung aus dem globalen Süden in den globalen Norden, die gibt es, aber die ist nicht die zentrale Migration. Wenn wir uns anschauen, welche Staaten Aufnahmestaaten sind von Geflüchteten, dann sieht man, dass es ganz oft die Grenzregionen rund um Kriegsgebiete und Krisengebiete beispielsweise sind, weil Menschen nicht als erstes die Entscheidung treffen, dass sie tausende von Kilometern ganz weit weg von allen ihren sozialen und räumlichen Bezügen weggehen. Das muss man sich erstmal leisten können und das macht niemand zunächst mal freiwillig. Und dass auch solche rationalen Überlegungen und ein Abwägen von das und das sind die Gründe und darum möchte ich jetzt migrieren, dass das nichts ist, was MigrantInnen sozusagen in Listen für sich ausformulieren und dann sagen so und darum migriere ich jetzt, sondern dass Migranten eingebettet sind in soziale Netze und ganz oft Migration relativ weit hinten steht eigentlich in den Optionen von dem, wie sie ihr Leben gestalten. Das ist ja immer ein Weggehen aus dem Vertrauten heraus. Und dass das, was auch lange in der Forschung so galt als Erklärungsmuster, solche sogenannten Push-Pull-Faktoren, und dass man da irgendwie rational gegenüber abwägt, was lässt mich in einem bestimmten Land bleiben, was zieht mich in ein anderes Land, und man am Ende so eine Rechnung macht und dann gibt es entweder ein Plus oder ein Minus vorne und dann geht man oder man bleibt, dass das so nicht stimmt. Und dass in dieser Hinsicht gibt es überall Forschung dazu, dass die Situation eben nicht so unidirektional ist, dass es viel mehr Punkte sind, die einzubeziehen sind und dass Menschen relativ, dass Menschen sich schwer tun, Migrationsentscheidungen zu treffen, insbesondere wenn es um Fluchtmigration geht. Ein anderer Fall ist Arbeitsmigration, zum Beispiel in der Europäischen Union im Kontext von ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Und wir haben auch in der Europäischen Union und in Deutschland die höchsten Anteile an EU-StaatsbürgerInnen, die migrieren. Und darüber spricht man auch kaum. Und auch überhaupt über Prozesse von Arbeitsmigration zu sprechen. Das ist etwas, bei dem die Migrationsforschung einfach ganz viel, was in der öffentlichen Debatte verhandelt wird, nicht bestätigen kann. Sei es so etwas wie eine aufgrund des Sozialsystems eines Staates zu migrieren und dann sozusagen Sozialleistungen abzugreifen. Ja, es gibt bestimmte Fälle, aber es ist nicht so, dass das sozusagen kurzgeschlossen werden kann mit Migration und mit Migrantinnen.
Warum denkst du, kommen diese Erkenntnisse aus der Migrationsforschung nicht an in Politik und Gesellschaft? Also was denkst du, bräuchte es, um diese Erkenntnisse, die es ja gibt in der Wissenschaftscommunity, was denkst du, bräuchte es, um die Brücke zu schlagen zwischen dem, wie wir gesellschaftlich und politisch über Migration, vor allem aktuell sehr zugespitzt über Migration reden, also eine Brücke zwischen dem, wie wir darüber reden und den Erkenntnissen, die du so in der Forschung auch selber machst, zu schlagen?
Zum einen ist es schon immer noch aus meiner Sicht auch eine Frage, wie wir als WissenschaftlerInnen, jetzt ganz verallgemeinert gesprochen, Forschungsergebnisse auch kommunizieren und darstellen können. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, aber auch da ist es sowohl strukturell als auch individuell nicht immer einfach. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also strukturell meine ich, dass ForscherInnen ganz oft sehr viele unterschiedliche Anforderungen haben und Wissenschaftskommunikation zwar gewünscht ist, aber selten mit den Ressourcen ausgestattet wird, die dafür notwendig sind. Also dass man Zeit hat, dass man auch die Skills vermittelt bekommt, dass dann aber auch bestimmte Personen nicht alles gleichzeitig machen sollen. Also NachwuchswissenschaftlerInnen, die an ihrer Promotion zum Beispiel arbeiten, müssen aus meiner Sicht nicht immer auch noch diejenigen sein, die dann Wissenschaftskommunikation machen und sich das dann aneignen müssen, wollen, können. Gleichzeitig sind sie manchmal auch die, die das gut können oder einen besseren Zugang auch haben zu jüngeren beispielsweise oder diversen Gruppen. Aber dass da auch einfach klarer Aufgaben verteilt werden und wichtig ist zu wissen, das ist nicht etwas, was man nebenher macht und einfach sagt, ja, und jetzt rede ich nochmal in vielleicht kürzeren Sätzen über meine Forschung und versuche das zu verallgemeinern, sondern dass das wirklich ein eigenes Format ist. Und darüber hinaus aber, und aus meiner Sicht sind da immer mehrere involviert, und damit komme ich zu dem einen Punkt zurück, den ich vorhin schon gemacht habe, ist aus meiner Sicht die Debatte um Migration in unserer Gesellschaft ein Stellvertreter für etwas anderes. Und da kann man selbst bei allem guten Wissenschaftsvermittlungsarbeiten, die wir so tun, gibt es da einen Moment, da können WissenschaftlerInnen letztlich nichts mehr tun, wenn ein Wille nicht da ist, das auch zu hören und zu sehen und Komplexität anzuerkennen. Also das würde ich mir von Gesellschaft ganz allgemein wirklich von jedem und jeder wünschen, dass man auch bereit ist, mal anzuerkennen, dass Dinge kompliziert sind. Und das nicht als ein, es ist kompliziert, darum beschäftige ich mich damit nicht weiter und suche einfache Antworten, sondern ein, es ist kompliziert, es ist herausfordernd, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Und wenn ich eigentlich, über was anderes sprechen möchte und es mir um etwas anderes geht in der Debatte als tatsächlich Migration, dann brauche ich auch keine Migrationsforschungsergebnisse dazu, weil eigentlich möchte ich so etwas verhandeln wie Identitätsbegrenzung von Menschen, die an einem Ort leben, weil das Sozialsystem für eine andere Art von Gesellschaft einmal ausgelegt war, weil ich mich nicht mit meinen eigenen Privilegien möglicherweise beschäftigen will und dass ich davon vielleicht einen Schritt zurücktreten müsste, wenn meine eigene Ausbildung, mein Bildungshintergrund nicht mehr so wertvoll ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es viel mehr Heterogenität gibt. Und dann kann, glaube ich, Migrationsforschung so viel tun, wie sie will und so gut kommunizieren, wie sie will. Aber wenn nicht von der anderen Seite auch ein offenes Ohr da ist, dann haben wir ein anderes Problem.
Du hast gerade schon deine perfekte Überleitung zu unserem, ja, zum Abschluss unseres Podcasts gebracht. Du hast gesagt, dass Wissenschaftskommunikation oder Kommunikation über euren Bereich und eure Themen eigentlich ein eigenes Format benötigt, dass man das nicht als Wissenschaftlerin so nebenher machen kann. Gibt es denn Personen, denen du in den sozialen Medien oder sonst wo folgst, die eben solche Formate betreiben? Hast du einen Podcast, einen Go-To-Podcast, den du regelmäßig hörst, wo du dir Informationen herholst, ob das jetzt fachmäßig ist oder eben sich an eine breitere Öffentlichkeit richtet, InfluencerInnen, die du empfehlen kannst, die sich damit auseinandersetzen? Hast du einen Medientipp für uns?
Verschiedene. Ich starte mit einem old-fashioned Medientipp, der mir sozusagen vor kurzem einfach wieder nochmal klar geworden ist, dass es doch echt eine zentrale Referenz für mich selber auch ist und sie mit ihren Formaten wiederum auch spielen, nämlich die Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, auch in meiner eigenen Forschungsarbeit, aber auch darüber hinaus, was für unendlich gute, wichtige Ressourcen es dort gibt. Von Filmen, Wortbeiträgen, Interviews, aufbereiteten Kurzdarstellungen, in denen dann ForscherInnen zu bestimmten Themen, zum Beispiel, was ist eigentlich eine Migrationsgesellschaft, etwas schreiben. Und das wäre tatsächlich eher so ein Old-Fashioned-Format, weil man es entweder als Buch, als Papierartikel erhalten kann, aber auch über die Website und über andere Formate. Und darüber, glaube ich, aber auch relativ integrativ, weil es eben auch die Leute erreicht, die gerne noch ein Buch haben und bestimmte Bücher eben dann auch dort darüber sehr günstig verfügbar sind, Bücher, die auch eine Debatte informieren können. Dann gibt es auf Instagram aus meiner Sicht verschiedene Stiftungen, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die immer wieder auch sehr gute Formate darüber kommuniziert, die neuen deutschen Medienmacher. Das sind Formate, die für Informationen, glaube ich, sehr gut sind. Bei Podcast selber tue ich mich ein bisschen schwer, glaube ich. Gerade in einem Bereich, in dem ich selber forsche, merke ich, ist das nicht immer mein Format. So, es gibt total viele. Ich glaube, da müsste man dann jetzt mal mehr Menschen fragen, die sich über dieses Format informieren wollen, was sie da, was sie gerne hören. Ich denke dann manchmal so, wenn ich was höre, denke ich mir so, ah, da würde ich jetzt aber gerne weiter noch mit der Person sprechen und dann ist der Podcast irgendwie vorbei oder so.
muss mal denn alles gesagt von der Zeit, da kannst du so lange reden, wie du möchtest.
Ja, vielen Dank. Also das sind auf jeden Fall schon mal aber sehr gute Tipps und auch sehr breit gefächert von analog bis zu digital. Richtig cool. Ja, und dann würde ich sagen, wir beenden dieses total spannende und coole Gespräch, in dem wir bestimmt auch noch 2 Stunden hätten weiterreden können.
Safe. Auf jeden Fall.
Mit dem für mich spannendsten Segment immer.
Entweder oder.
so in unserem Ausstiegssegment, um auch jetzt so ein bisschen von der Ernsthaftigkeit der Themenlage vielleicht, was heißt los, loszukommen, aber so ein bisschen einen lockereren Ausstieg zu haben, gibt es jetzt am Ende noch Entweder-Oder-Fragen. Und da haben wir ein paar gesammelt, basierend auf dem, was wir über dich erfahren haben in diesem Podcast und auch vorher. Ich habe Stella schon fleißig mit Tippen gesehen und die würden wir dir jetzt abwechselnd stellen. Und du darfst dir Entweder-Oder eins von beiden Sachen aussuchen, die wir dir so anbieten.
Ich bin gespannt.
Ja. Fängst du an? Genau, ich fange an. Und zwar forschen im Feld oder forschen am Schreibtisch?
Forschen am Schreibtisch.
Oh.
Kiezcafé oder Unikantine?
Kiezcafé.
Heimat als Gefühl oder als Ort?
Als Gefühl.
Welches Wort behalten wir? Integration oder Diversität?
Diversität.
Podcast oder klassisches Zeitungsinterview?
Klassisches Zeitungsinterview, sofern ich nicht solche wunderbaren Hosts habe, wie hier in diesem Podcast.
Gerade noch gerettet. Oh. Laptop oder Notizbuch?
Laptop.
Ordnung oder Chaos im Büro? Da bin ich jetzt gespannt.
Ordnung.
Wissenschaft erklären oder lieber in Ruhe forschen?
Wissenschaft erklären.
Google Maps oder die gute alte Wanderkarte?
Google Maps.
Quantitative oder qualitative Forschung?
Qualitative Forschung.
Große Vorlesung oder lieber ein kleines Seminar?
Habe ich hinterher noch die Gelegenheit zu erklären, warum ich Antworten gebe?
Das weiß ich nicht. Hat sie das?
Ja, komm, wir sind mal nicht so.
Wir sind mal nicht so. Nein, es ist ja eine Entweder-Oder-Sache. Dann sage ich tatsächlich große Vorlesung.
Literaturanalyse oder Freizeitlesen?
Literaturanalyse.
Und dann zu guter Letzt Geografie oder Soziologie?
Jetzt bin ich total gemein und mache das, was ich immer hasse bei solchen Entweder-Oder-Antworten. Ich sage Sozialgeografie.
Oh,
Profi.
Gutes Cop-out auf jeden Fall, ja.
Ich hatte auch überlegt, ob wir mal immer ein Veto granten.
Das kenne ich auch so, aus vielen Podcast-Formaten.
Dass man ein Veto gibt und das darf irgendwo angewandt werden.
Ja, ja, das wäre eigentlich auch mal spannend, das sollten wir einführen, ja.
Aber damit wären wir durch mit den Entweder-Oder-Fragen. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen intrigued und interessiert daran, warum du große Vorlesungen oder kleines Seminar erläutern wollen würdest. Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
Ausgerechnet das vor allem.
Ja.
Ja, genau ausgerechnet das, weil ich... wenn ich meine Antwort gebe als große Vorlesung, dann kann es sein, dass es ein Bild ist von Vorlesung als etwas sehr Unidirektionales, wo eine Person tatsächlich vorne steht und redet, spricht, vorliest, metaphorisch und auf eine Audience sozusagen einredet in gewisser Art und Weise und diese passiv aufnimmt. Und genau das meine ich damit nicht. Und das ist das, was mir dann vielleicht auch ein Anliegen ist, das zu erklären, weil ich gleichzeitig aber feststelle, dass ich inzwischen doch schon auch eine große Freude daran habe, mit ein bisschen Zeit Dinge zu erklären und dann ins Gespräch zu kommen. Und eine große Vorlesung, wenn man das jetzt so groß dem kleinen Seminar gegenüberstellt, auch bedeutet, die Themen, die wichtig sind, zu setzen und unter mehr Menschen zu bringen. Und eben, wenn es zum Beispiel eine Vorlesung ist über wichtige Themen der Migrationsforschung, dann eben Themen, die aus meiner Sicht und aus Sicht einer reflexiven, kritischen Migrationsforschung wichtig sind, zu setzen und nicht zum Beispiel kanonisch das, was in den letzten 100 Jahren zu Migrationsforschung und Push-and-Pull-Faktoren und so weiter dargestellt wurde, zu machen, sondern anderes und dazu beizutragen, anderes Wissen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist aus meiner Sicht wirksamer oder kann noch mehr Menschen erreichen, die es wiederum noch mehr Settings tragen können, wenn man eine Vorlesung dafür nutzen kann. Also die eigene Macht in gewisser Weise nutzen für anderes.
Hm. Mehr Breitenwirkung sozusagen.
Hm. Jetzt bin ich fast so ein bisschen traurig, dass wir alle anderen Entweder-Oders nicht auch noch erläutern lassen, aber ich glaube, das würde
uns so eine
Stunde
hier
sitzen lassen. Hm. Da könnte man nochmal einen separaten Podcast draus machen. Aber an dieser Stelle möchte ich mich einerseits ganz herzlich bedanken bei dir, Annalisa, dass du da warst, dass du der Schaderstiftung nach wie vor nach so langer Zeit auch noch immer verbunden bist. Wir werden sicherlich uns hier in Darmstadt in der Schade-Stiftung wieder begegnen. Aber auch sonst sind wir super gespannt, was wir in den kommenden Jahren noch hören von der Forschung und freuen uns, dass du hier warst. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei meiner Co-Host, bei Valeria.
Dankeschön.
Top-Debüt.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hat großen Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr erfahren möchtet über den Podcast, dann hört euch gerne auch die weiteren Folgen an, die einmal im Monat erscheinen. Ihr findet alle Infos dazu auf www.schada-stiftung.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch unseren Podcast. Alle Infos über die Stiftung und das, was wir so machen, erhaltet ihr außerdem bei Instagram auf unserem Kanal Schada-Stiftung. Bleibt dabei, wir freuen uns, von euch zu hören und freuen uns, dass ihr uns weiter gewogen seid. Macht's gut.
Bis bald.
Dankeschön.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schada-Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Valeria Elsässer. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Youssef.